Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Am Anfang des Romans Wir waren wie Brüder von Daniel Schulz, da ist Verkehrte Welt. Ein nachdenklicher junger Mann, eher so ein Hippie-Typ, der jagt einen jungen Neonazi und schlägt den dann in der S-Bahn zusammen. Ich habe meinen ersten Nazi erwischt. Mit dem Satz beginnt der Roman. Der Autor des Buches ist Daniel Schulz, der ist im Hauptberuf Journalist bei der Tageszeitung Taz. Und ich habe ihn gefragt, wieso beginnt denn Ihr Roman mit dieser Szene, mit der Jagd auf einen Nazi in Potsdam?
Erstmal ist es, glaube ich, einfach interessant. Es zieht einen rein, um es mal irgendwie ganz schlicht zu sagen. Und na klar, es ist auch eine Umkehrung des Romans, der dann folgt. Natürlich auch. Es geht um einen Charakter, der den größten Teil seiner Zeit damit verbringt, Angst zu haben und mit dieser Angst versuchen umzugehen, sich auch Freunde aus Angst zu suchen. Also sozusagen dieser Antrieb ist schon sehr stark oder wird sehr stark verhandelt im ganzen Buch. Und die erste Szene dreht es um. Ich habe natürlich gehofft beim Schreiben, dass man sich fragt, wie kommt es dazu? Also sozusagen, wie wird dieses Spannungsverhältnis aufgelöst? Und ja, ich erhoffe mir davon natürlich, dass die Leute dann zu Ende lesen.
Ihre Hauptfigur, die wird in den 90er Jahren groß in Ostdeutschland. Also es beginnt, da ist er 10 und dann geht es durch seine Jugend hindurch bis ins junge Erwachsenenalter. 90er Jahre in Ostdeutschland, das ist die Zeit, die heute auch oft Baseballschlägerjahre genannt wird, um klarzumachen, wie viel Gewalt es da gab, gerade unter Jugendlichen. Jetzt zeigt diese erste Szene des Romans ja, wie diese Gewalt nachwirkt, auch bei einem jungen Mann, der selbst kein rechter Schläger war, oder?
Ich würde schon sagen, dass Gewalt auch was mit, also rechtsextreme, also Gewalt ohnehin, aber auch rechtsextreme Gewalt was mit den Leuten macht, die nicht Teil der Schlägergruppe sind oder Teil der Schlägerbande oder wie auch immer. Also ich finde so Dinge wie Stärke und so eine Form von Wehrhaftigkeit, die kriegen dann in so Jungskontexten zumindest eine andere Bedeutung. Viel definiert sich darüber, so habe ich es zumindest erlebt. Und ich habe auch so bei Jungs erlebt, also auch bei Linken zum Beispiel, dass sie sich dazu irgendwie verhalten. Also entweder, indem sie selbst wehrhaft werden und sich trainieren, damit sie mithalten können, quasi mit, also mit sie entgegenhalten können vielleicht, auch damit sie auch ihre Räume schützen können. Und bei anderen wiederum war es vielleicht, dass diese Aggression nicht, also sowohl in den Körper geht, also dass man sich auf eine bestimmte Art und Weise anfängt zu bewegen, dass man so bestimmte bestimmte Plätze meidet zum Beispiel, aber auch und so. Aber natürlich auch, was mit der Psyche macht. Und es gibt schon Beispiele, und das verbindet mich vielleicht mit dem Erzähler auch durchaus, dass man dann so merkt, ah ja, da gibt es in mir jetzt selbst so eine Aggressivität, die vielleicht auch daher kommt, dass man so wenig den Mund aufmacht, dass es sich so in einem vielleicht auch anstaut.
Dass man auch mitmacht zum Teil, irgendwann. Ne?
Hm? Dass auch man mitmacht, auch. Genau. Also. Mh. Dieses Buch versucht ja Dinge auch sprachlich zu fassen, die im realen Leben damals sprachlich auch teilweise nicht gefasst wurden. Also ich weiß nicht, ob so ein Wort wie Rassismus oder so da wirklich immer existiert hat. Ich glaube nicht. Oder ob ich wirklich hätte immer sagen können als reale Person, das und das finde ich falsch aus dem und dem Grund. Ja, also ich meine, klar, das ist ein Buch, das muss irgendwie Dinge sprachlich fassen, die vielleicht zur damaligen Zeit nicht so richtig zum Ausdruck zu bringen waren für einen Jungen aus dem Dorf mit den Möglichkeiten, sich auszudrücken. Ja? Und diese,
ich würde auch gerne, ja? Weil Sie gerade auch von Ihren Erlebnissen, Ihren eigenen gesprochen haben, ich würde auch gerne verstehen, wie das eigentlich ist jetzt mit Ihren Erfahrungen und mit dem, was Sie in dieses Buch gepackt haben. Sie kommen eben selbst aus einem Dorf in Brandenburg, sind auch genau in dieser Zeit groß geworden, dort in Ostdeutschland. Und der Roman geht ja auch zurück auf einen anderen Text von Ihnen, auf ein Essay, den Sie in der Taz geschrieben haben, veröffentlicht haben. Der hatte den gleichen Titel, Wir waren wie Brüder, wie dieser Roman. Jetzt auf diesem Weg vom Essay zum Roman, was haben Sie da jetzt verändert, auch im Blick auf Ihre eigenen Erfahrungen?
Ich würde schon sagen, wenn man meine Erfahrungen lesen will, dann liest man diesen Essay. Da ist das, was ich journalistisch so für mich belegbar wiedergeben lässt. Roman wollte ich machen, weil ich finde, im Erzählen und im Beschreiben von Gefühlszuständen, in Ambivalenzen, in so Grautönen auch dazwischen und vor allen Dingen im Erzählen zwischen Figuren im Zwischenmenschlichen, kommen nochmal ganz andere Ebenen der damaligen Zeit heraus. Also es gibt, der Erzähler bin nicht ich, die Figuren, die es da drin gibt, sind zu großen Teilen fiktiv oder kollagiert, teilweise einfach auch ganz erfunden. Aber ich würde schon sagen, dass da eine literarische Wahrhaftigkeit drinsteckt im Erleben von Gewalt, im Umgang damit, auch in der Frage, wie opportunistisch bin ich, welche Vorteile erhoffe ich mir, wenn ich die Klappe halte und welche Folgen hat es aber vielleicht auch psychisch, wenn ich das so mache.
Man redet ja jetzt oft von den Menschen, die in den 90er Jahren im Osten Kinder waren, dass die eigentlich mit abwesenden Eltern groß geworden sind, weil die Eltern so zu kämpfen hatten mit neuen Jobs, mit Umorientierung, mit dem Wegbrechen der alten Jobs und der alten Welt überhaupt. Ist das bei Ihrem Erzähler auch so, dass er eigentlich ja ohne Eltern durch diese Zeit muss?
Also ohne Eltern würde ich sagen nicht. Ich würde auch sagen, das Verhältnis von Eltern zu Kindern war damals ohnehin ein anderes, als es heute ja oft auch in der Literatur beschrieben wird, so ein Projekt Kinder, wo die Eltern so beste Freunde sind oder so. Ich würde sagen, dieses Verhältnis, so habe ich es jedenfalls erlebt, gab es mehrheitlich nicht. Es gab schon eine strenge, getrennte Elternwelt und eine Kinderwelt. Ja, so. Es ist natürlich so, dass sehr viele Eltern sehr beschäftigt waren mit dem Überleben. Dadurch war diese Trennung wahrscheinlich noch stärker, als sie ohnehin schon war. Und es ist auch bei vielen so gewesen, wenn der Vater dann noch auf Montage oder Fernfahrer in Westdeutschland war und oft über Wochen weg war, oder wenn die Mutter gependelt ist über mehrere Tage und nur am Wochenende zu Hause war oder so, das sozusagen hat natürlich solche Effekte nochmal stark verstärkt.
Klar. Sie haben ja vorhin von den Ambivalenzen in dieser Figur gesprochen. Die größte ist ja vielleicht, dass Ihr Erzähler kein Rechter wird in dem Sinne, auch viele Ansichten von den neuen Nazis für blödsinnig hält, für gefährlich hält. Aber trotzdem ist er mit ihnen unterwegs, geht mit ihnen baden, feiert mit denen. Ja, warum gibt er sich mit denen ab?
Ja, er trifft die Entscheidung, ne? Also er könnte sich auch anders entscheiden. Also er könnte, sag mal so, für ihn ist das Umfeld schwierig. Es gibt nicht so viel anderes, außer die, so nimmt er das zumindest wahr, ja. Aber er könnte natürlich auch mit den langhaarigen, so ein bisschen arroganten Jungs vom freien Gymnasium rumhängen. Er könnte sich vielleicht auch mehr darum bemühen, mit Mariam mehr rumzuhängen, also so einer seiner Freundin. Und er könnte auch, wäre auch eine Möglichkeit, mehr Computer spielen und vielleicht auch gar nicht mehr rausgehen zum Beispiel. Also es gibt so verschiedene Möglichkeiten, die er hätte. Und er schließt sich aber denen an, weil er, würde ich sagen, einen Rudel sucht. Ja? Also so eine bestimmte Form der Freundschaft, die nicht sehr romantisch ist, sondern die eigentlich ist, so ich will mit anderen Leuten zusammenhängen, auch Spaß haben, auch rausgehen auf Partys und ich will dabei keine Angst haben. Mhm. Ja, also Stärke, würde ich sagen. Er sucht so einen Rudel, er sucht Stärke.
Und in dem Rudel, Ihr Roman heißt jetzt, wir waren wie Brüder, was ja für Ihren Erzähler und die Jungs um ihn rum ja jetzt gerade nicht stimmt. Also er zieht zwar mit ihnen rum, aber trotzdem steht er immer am Rand, muss immer aufpassen, was er sagt, weil seine Ansichten doch ganz andere sind als ihre. Also eine wirkliche Bruderschaft ist das ja nicht.
Tja, ist so die Frage. Also ich muss sagen, sogenannte Bruderschaften erlebe ich schon öfter so. Also sowohl, wenn man mit, sagen wir mal, Burschenschaftlern zu tun hat, aber auch, wenn sich so Leute als Bros bezeichnen heutzutage, würde man schon sagen, also es gibt schon oft denjenigen, der sich irgendwie da so reinpasst, weil er sich irgendwas erhofft von dieser Gemeinschaft, irgendeinen Vorteil, wo man aber irgendwie merkt, so ganz passt er da nicht rein. So bei richtigen Geschwistern kann es das durchaus auch geben. Es ist keine sehr, wie soll ich sagen, keine sehr romantische Form der Brüderschaft. Mhm. Ja, keine Ideale vielleicht auch in irgendeiner Welt, aber es ist schon eine, finde ich, die oft vorkommt.
Jetzt sagt Ihr Erzähler mal interessanterweise bei einer Auseinandersetzung mit einem der Rechten, ja, die Skins und die Faschos, die können nicht mehr als feige sein und die Falschen verdreschen. Und dann kommt die Rückfrage, ja, wer wären denn jetzt die Richtigen zum Verdreschen? Und da sagt er, reiche Wessis oder welche von der Treuhand. Was ja für jemanden, weil man ist jetzt mitten in den 90er Jahren, man ist bei so einem Jugendlichen ja schon, ja, ein interessanter Satz ist. Was bringt ihn dazu, lieber reiche Wessis verdreschen?
Dieses Reden in den 90ern war ja oft schon so, dass man den Westen für alle möglichen Dinge verantwortlich gemacht hat, zu Recht und zu Unrecht, also beides. Aber dass sich die Aggression dann nicht gegen die Eliten oder gegen zum Beispiel die Leute, die Bischofferode zugemacht haben oder so, also dass sich das nicht dahin richtet.
Das müssen wir kurz erklären, das war ein Kalibergwerk im Osten, genau. was sehr umstritten war, die Schließung, weil ja der wahrscheinlich begründete Verdacht im Raum stand, dass das zugunsten von Unternehmen im Westen zugemacht wurde, also Konkurrenz abschaffen.
Genau, genau. Und solche Fälle gab es ja mehrere. Ich will jetzt hier nicht dem das Wort reden, dass die DDR-Wirtschaft wäre irgendwie konkurrenzfähig gewesen in ihrer Gesamtheit, mit Sicherheit nicht. Aber es gab so mehrere Fälle, bei denen man schon durchaus Zweifel haben konnte, wie gerechtfertigt das jetzt ist. Das findet er halt so. Also wenn man schon irgendjemand verantwortlich macht, und Wut versteht er schon irgendwie auch, er ist ja selber wütend. Ja? Aber sozusagen, warum richtet es sich dann gegen Leute, die dafür überhaupt nichts können, aus seiner Sicht?
Wie ist das jetzt eigentlich für Sie, Herr Schulz, mit so einem Roman jetzt auch so intensiv zurückzuschauen, ja eben auch auf die eigene Jugend? Sie haben ja vorhin gesagt, dass da auch viel von Ihrem eigenen Erleben mit eingeflossen ist in dieses Buch. Ist das dann ein Blick auf die eigene Jugend wie auf eine katastrophale, verlorene Zeit?
Nee, katastrophal und verloren nicht. Ich glaube nur, es ist wichtig, sich mit ihr zu beschäftigen. Also die 90er sind ohnehin ein Thema, auch aus ganz anderen Richtungen. Also wenn wir zum Beispiel mal gucken, Engam Yagoubi Farah, Ministerium der Träume, ist so ein Roman, beschäftigt sich mit den 90ern im Westdeutschland, in Norddeutschland da. Fatma Aydemir, Jins, ist ein Roman, der im März rauskommt. Da geht es auch um die 90er, und zwar mit türkischen und kurdischen Perspektiven. Also ich glaube, es gibt einfach erstens so eine Gewalt, die in dieser Zeit präsent war. Die macht nicht alles verloren.
Und eben nicht nur im Osten, wie Ihre Beispiele gerade zeigen.
Genau, genau. Also ne, auch durchaus in Westdeutschland. Und es ist einfach eine Zeit, die erzählt werden will. Und ich glaube sozusagen einfach eine Zeit, in der sich so Fragen auftun. Wie eben, wie viel bin ich bereit von mir selbst aufzugeben, um irgendwo mitzumachen? Wann mache ich den Mund auf? Und auch so Fragen wie, also wenn so viele Leute, junge Leute in diesem Zeitraum gesagt haben, hey, es gibt diese rechte Gewalt, guck da mal hin, und dann sagen halt vielleicht so die ältere Generation, nee, das gibt's nicht, dann hat es auch so einen gewissen, so einen Gaslighting-Effekt, also so einen Täuschungseffekt, ja, dass sich dann so Leute wie auch ich dann zum Beispiel gefragt haben, hä, spinne ich dann? Also wenn sozusagen die das nicht sehen, aber ich sehe es, wer ist dann von uns beiden derjenige, der spinnt oder das nicht sieht? Und ehrlich gesagt, so im Nachhinein fand ich diese Form der psychischen Gewalt in gewisser Hinsicht fast anstrengender als die Schläge, die ich da teilweise bezogen habe, weil es einfach sehr lange gebraucht hat, überhaupt über diese Zeit reden zu können. Also ich brauchte so Bücher wie von Manja Prekels, die ja, als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, von Christian Bangel oder Florida, die ja auch über diese Zeit schon geschrieben haben und die andere Erfahrungen, aber teilweise ähnliche, beschreiben. Es ist keine verlorene Zeit, es ist aber nur eine Zeit, über die wir, glaube ich, uns verständigen sollten, weil sie auch ins Heute reicht in verschiedener Art und Weise.
Das sagt Daniel Schulz. Er hat den Roman Wir waren wie Brüder geschrieben. Der ist im Hansa Berlin Verlag erschienen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Schulz.
Vielen, vielen Dank.